Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk.
Herzlich willkommen zum Beeple Talk, dem monatlichen Podcast-Format des Beeple-Netzwerks zu allen möglichen Themen rund um, ja, natürlich Brettspiele. Mein Name ist Sebastian, man kennt mich vielleicht auch als Solo Manolo, also von meinem Podcast, aber heute soll es mal nicht um Solo-Spiele gehen, zumindest nicht so vordergründig. Stattdessen habe ich mir das Thema Übersetzungen von Spielanleitungen ausgesucht. Ich meine, ihr kennt das ja, ne? Man kauft sich ein Spiel, man ist ganz heiß drauf, das zu spielen, liest sich ganz... Ja, liest sich halt durch die Anleitung noch und danach dann denkt man erstmal, was soll ich jetzt machen? Er kann ja verschiedene Gründe haben, ne? Entweder man war gerade nicht in der Stimmung, man war müde oder vielleicht liegt es einfach am Spiel oder an der Anleitung an sich, ist ja auch oft vielleicht schuld. Oder eben daran, wie die Anleitung übersetzt wurde, ne? Wenn es kein deutsches Spiel ist. Ja, und um dieses letzte Thema eben, Übersetzungen, dachte ich mir, das möchte ich gerne mal etwas näher beleuchten. Also im Sinne von Übersetzungen, ne? Wie kann man da vorgehen beim Übersetzen, was gehört alles dazu, welche Stolpersteine gibt es und so weiter. Dafür musste ich mir natürlich Unterstützung an Bord holen. Und zwar habe ich mir da quasi jemanden vom Fach jetzt vors Mikro geholt, wobei derjenige das wahrscheinlich bescheiden wie er ist, jetzt gleich relativieren wird oder verneinen wird. Und zwar ist das der liebe Linus Hutter. Grüß dich, Linus.
Hallo, Sebastian.
Ja, wie geht's dir denn?
Soweit so gut. Ich freue mich, wieder bei dir zu sein mal. Schneller als erwartet.
Genau, schneller als erwartet, weil wir haben uns vor, ich glaube, zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ein paar Wochen, ne, in München getroffen. Also ich habe den Linus besucht mal spontan, weil ich gerade in der Gegend war. Und da haben wir natürlich über dies und das gesprochen und dies sind Brettspiele und das waren auch Brettspiele. Und da kam so ein bisschen, haben wir auch so ein bisschen über das Thema Übersetzungen Übersetzungen gesprochen, wo der Linus auch ein bisschen tätig ist in dem Bereich. Aber da kannst du dich, ja, und da dachte ich mir so im Nachgang, das wäre doch ein gutes Thema für diesen Beeple Talk hier, für den ich diesen Monat zuständig bin. Aber genau, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist und wieso du dich dafür qualifizierst, darüber zu sprechen zu können. Sag doch mal kurz was zu dir.
Ja, ich bin Linus aus München. Ich glaube, so viel ist schon durchgekommen. Ich mache so verschiedene Sachen im Brettspielbereich. In erster Linie, falls man deinen Podcast schon gehört hat, mache ich für und mit Automa Factory Solo Design, also Solo Mode Designs für größtenteils Stonemaier Games, aber auch für andere Verlage. Dann übersetze ich eben auch Spiele. Ich habe jetzt mal zurückgeschaut, das sind auch fast schon 10 Jahre. Mache ein bisschen Redaktionsarbeit, mache ein bisschen Playtesting, habe einen ganz kleinen, sehr lahmgelegten YouTube-Kanal, wo ich manchmal auch entweder Regelvideos oder Playthroughs, Solo-Playthroughs hochlade. Ja, und habe so deswegen die Finger in allem ein wenig drin.
Ja, ich habe dich abonniert natürlich, da kommt sehr selten was, das stimmt, aber wenn, dann schaue ich es mir eigentlich immer an. Ich glaube, das letzte war Scoventier, kann das sein, letztes Jahr?
Das letzte war Scoventier, das Regelvideo und ein Playthrough. Genau. Es ist halt sehr breit gefächert und ich habe noch einen Hauptberuf. Insofern bin ich eh froh, dass ich das alles unterkriege.
Ja, ist ja auch nicht ganz, ist schon auch mit Aufwand verbunden, so ein Playthrough oder Regelerklärung auch zu machen.
Auf jeden Fall, richtig viel Aufwand.
Das glaube ich. Aber nee, ich schaue mir das mal gern an, auch dein Video zu CO2 Second Chance von Lacerda. Eins meiner Lieblingsspiele, aber mit der Meinung bin ich immer relativ allein, habe ich so das Gefühl. Deswegen hatte ich mich sehr gefreut, dass du dazu auch mal einen Playthrough gemacht hattest. Mm. Und wie gesagt, Scoventier auch, der Erstling von Morten Monrad Pedersen, dem Chef, dem Gründer, wie auch immer, der Automa Factory. Ne, auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, zumindest nicht direkt wieder, weil es geht um, genau, wie du schon gesagt hast, du machst auch Übersetzungen schon eine ganze Weile, was mir gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt. Also Automa Factory wusste ich natürlich, dass du ein bisschen auch Playtesting und so machst. Da hatten wir auch schon mal zu Dawn of the Zets gesprochen, ne, der dritten Edition. Bisschen mit der Entwicklung beteiligt warst. Aber das Thema Übersetzung, dass du da doch recht viel gemacht hast, das war mir neu und da bin ich echt gespannt, was du da noch so zu erzählen hast, beziehungsweise du hast mir ja schon einiges erzählt, aber jetzt gibt es da sicherlich nochmal ein paar mehr Infos, auch für mich und natürlich für alle, die da draußen zuhören.
Ja.
Aber dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie bist du denn zum Übersetzen gekommen überhaupt? Weil die Leute sollen natürlich wissen, dieser Linus, der sagt zwar, der übersetzt, aber weiß da überhaupt, wovon der redet. Und das muss man natürlich erstmal beweisen, dass das so ist.
Ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch noch. Also die Geschichte ist ein Stück länger, aber ich glaube auch sehr amüsant. Das Ganze ging los mit Paperback, mit dem Spiel Paperback. Wer das Spiel nicht kennt, das ist eine Mischung aus Deckbuilding und Wörter, also Scrabble, also Wörter bilden. Und ich bin so ein Deckbuilding-Fan und ich fand das Spiel damals super interessant, aber es gab es halt nur auf Englisch. Und ich habe mir das auf Englisch geholt und habe mir aber gedacht, okay, die Buchstabenverteilung im Spiel und auf den Karten sind ja ans englische Alphabet angepasst. Und ich habe dann den Ehrgeiz gehabt, praktisch dieses Spiel aufs deutsche Alphabet einfach nur umzumodeln. Also einfach nur zu adaptieren und sagen, okay, wie sind die Buchstabenverteilungen dort im Deutschen? Und habe das einfach für mich gemacht, weil ich Lust drauf hatte. Und hatte dann das so weit, dass es mir ganz gut gefallen hatte und wollte mir unbedingt einfachen Satzkarten irgendwo online drucken lassen, die halt schön sind für mich mit den, ja, mit den deutschen Kartentexten und der deutschen Buchstabenverteilung. Und habe dann Tim Fowers, den Designer, angeschrieben, ob er mir nicht wirklich nur für meinen Zweck praktisch die Grafikfiles schicken kann. Das hat er netterweise gemacht. Ich habe mir dann praktisch dieses deutsche Kartenset gemacht, online bei so einem Kartenprinter bestellt, war dann total stolz und habe ein stolzes Bild davon natürlich auf BoardGameGeek gepostet. Und dann hat es nicht lang gedauert, dann hagelte es Anfragen von Leuten, die das gesehen haben. Ja, ob ich ihnen auch so ein Set drucken kann. Sie hätten es auch gerne auf Deutsch. Und konnte ich natürlich nicht so einfach machen. Würde ich nicht machen, ne? Also dem Autoren gegenüber. Hab dann mit Tim geredet. Der hat dann so in seinem Shop eine kleine Option aufgemacht, dass man, glaube ich, für $5 oder 5 Euro praktisch, wenn man bei ihm das bestellt, kann man sich mit mir kurz schließen und ich habe dann den Leuten über den Printer-Shop praktisch die Karten bestellt. Also es war so ein totales Kuddelmuddel, wie halt die Leute an die deutschen Karten rankommen und Tim auch ein bisschen was davon hat. Ich habe da gar nichts davon verdient. Ja. War mir auch nicht wichtig. Das war für mich auch nicht viel Arbeit. Und das lief wirklich, ich glaube, ein Jahr oder sowas, wo immer wieder Anfragen kamen und ich immer wieder praktisch über Tim Karten an interessierte Leute rausgeschickt habe. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo er gesagt hat, okay, ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine deutsche Paperback-Version machen. Wie sieht's denn aus? Du hast ja eh schon die Kartentexte übersetzt. Magst du nicht auch die Anleitung übersetzen und die Schachtel und das alles, ne? Also fertig machen, das ganze Package. Genau, und so kam im Grunde genommen die erste Übersetzungsanfrage über eine ganz unerwartete Ecke. Wir haben dann, glaube ich, Burgle Brothers noch vorgezogen. Genau, ich glaube, das war dann das Erste. Und so hatte ich plötzlich meine erste Übersetzung. Die war natürlich, wenn man da jetzt durchliest, schon noch, also nicht so professionell, wie sie jetzt sind. Aber das war so der Start. Und dann bin ich praktisch Tim Fowers Haus- und Hof-Übersetzer gewesen. Also praktisch alle Spiele von ihm übersetzt. Und dann sind auch andere Verlage aufmerksam geworden, für die ich dann auch Sachen gemacht habe. Und ja, so hat sich das einfach gesteigert und im Laufe der Zeit ist doch einiges zusammengekommen. Ich glaube, es sind jetzt, keine Ahnung, 20, 25 Spiele oder sowas, die ich übersetzt habe.
Welche gehören da dazu so beispielsweise?
Also alles von Tim Fowers eben, also Paperback, Hardback, Burgle Brothers 1 und 2. Dann habe ich für Skellig ein paar Sachen gemacht, Atlantis Rising und die Erweiterung, die jetzt hoffentlich bald mal ausgeliefert wird. Ich habe die Erweiterung von Age of Steam gemacht für Skellig. Ach Gottelchen, was denn noch? Ich habe für Feuerland, das war aber so ein bisschen eine Ausnahme, die machen ja Übersetzungen selber, aber die veröffentlichen ja die Stonemaier-Spiele, wo wir die Solo-Varianten machen, beziehungsweise für Terra Mystica haben wir ja auch die Solo-Variante gemacht. Und da hatte ich ja stark die Finger mit drin und habe auch das englische Regelwerk geschrieben mit meinen Kollegen zusammen. Und dann hatte ich bei Feuerland mal angefragt und habe gesagt, naja, ich habe das geschrieben, ich kenne den Solo-Modus auswendig, kann ich nicht vielleicht die Solo-Modus übersetzen, die Anleitung? Insofern habe ich für 2 Spiele, ich glaube für Charterstone auch, entsprechend die Solo-Modi, die wir entwickelt haben, übersetzt. Das fand ich auch nett, dass ich das durfte. Ansonsten müsste ich jetzt selber auf meiner BoardGameGeek-Seite gucken. Aber so von den Bekannten, glaube ich, das sind so Namen, die man kennen könnte.
Naja, und ganz aktuell, wenn man guckt, was
ist. Ah! Ja. Das ist total witzig, dass das immer unten durchfällt. Für die Solospieler, ich durfte, ich muss das so sagen, zwei Spiele aus der Oniverse-Serie von Shardy Torbay übersetzen, nämlich Siberian und Urbion, die jetzt zur Messe dann rauskommen. Das hat mich sehr gefreut. Also Spiele zu übersetzen, die man schon lange selber im Schrank hat und einfach mag, das war wirklich, ja, eine Ehre irgendwie und eine schöne Arbeit auch mit ihm.
Mhm. Ja, sehr cool. Ja, aber du sagst bei Paperback, ach übrigens, Paperback Adventures, gibt es da irgendwie Pläne, das mal auf Deutsch zu bringen?
Wir haben kurz mal drüber geredet, als der Kickstarter lief und Tim hat sich nicht wirklich geäußert. Ich habe mir den Umfang mal angeschaut und ich weiß nichts davon. Also okay. Ich glaube nicht, ich weiß nicht mal, letztes Jahr in Essen hatte ich mit Tim drüber geredet und der war gerade drauf, irgendwie einen Vertrieb zu wechseln in Deutschland. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so regelmäßig Kontakt. Aber es gibt aktuell da nichts. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie gut sie es verkauft.
Okay, das ist das Nächste natürlich. Ne? Aber klar. Du sagtest, nach Paperback sind auch andere Verlage darauf aufmerksam geworden. Im Sinne von, hast du dich jemals aktiv für einen Übersetzerjob beworben oder sind die dann immer auf dich zugekommen?
Ich habe mich nicht beworben. Also ich mache keine Akquise, ganz einfach, weil ich nicht mehr annehmen könnte. Ich freue mich total, wenn Anfragen kommen und das sind irgendwie vielleicht 2-3 im Jahr. Und die kriege ich auch ganz gut unter, je nach Größenordnung. Aber der Rest läuft über Empfehlungen eigentlich. Skellig hat ja eine ganze Weile Tims Spiele im Vertrieb gehabt. Und damals ging es um Tims Sabotage, das Spiel. Das sollte ja auch erscheinen. Und da hat Tim eben gemeint, okay, wenn ihr das machen wollt, wendet euch doch an den Linus, das zu übersetzen, weil der übersetzt alle meine Spiele. Und so haben Skellig mich praktisch kennengelernt und meine Arbeit offensichtlich auch geschätzt. Und ja, kommen jetzt auch immer wieder mit Sachen an.
Okay, sehr schön. Was heißt denn für dich übersetzen eigentlich? Was gehört denn da für dich alles dazu?
Ha, das ist eine verdammt gute Frage.
Danke.
Übersetzen.
Sowas eine einfache Frage.
Ja. Also übersetzen heißt natürlich erstmal sehr platt gesagt, alles, wo englischer Text drauf ist, diesen Text ins Deutsche zu übertragen. In einer Form, die ein Spieler versteht, in einer Form, die einfach zu verstehen ist. Also nicht nur einfach blind übersetzen, sondern auch wirklich als Spieler dazu denken. Dazu gehört bei mir auch, und das ist immer unterschiedlich, wie die Übersetzer das machen, viel Redaktionsarbeit auch. Ich bin jemand, der ziemlich genau hinschaut und auch, wenn er im Englischen was findet, schon relativ früh mit dem Verlag Kontakt aufnimmt und sagt, hey, dass es vielleicht ein bisschen unsauber auch mal wirklich Sätze hinzufügt oder sowas. Über die Details können wir dann noch genauer reden. Aber ja, im Grunde genommen eine Anleitung oder Spielmaterial, oft ist es ja auch mehr als die Anleitung, so ins Deutsche zu übertragen, dass es dem Spieler nicht auffällt, dass es übersetzt worden ist. Ich glaube, das ist immer das Beste, wenn er nicht über irgendetwas stolpert, wenn die Sätze klar sind und sich alles erschließt.
Ja, achso, du übersetzt ja nicht nur die Anleitung, du übersetzt ja alles dann, ne, wenn du einen Übersetzungsjob machst.
Wenn es halt ein Spiel ist, das nicht sprachneutral gehalten ist, ja. Also Atlantis Rising war der Horror, also ich liebe das, ich habe Spaß gehabt, aber da ist wahnsinnig viel Spielmaterial mit deutschem Text, teilweise schattiert im Hintergrund und sowas, wo man sich richtig reinhängen muss, auch vom Satz, vom Layout, das ist nochmal ein separates Thema. Die ganzen Lacerdas, wir dürfen jetzt auch an zwei Lacerdas arbeiten, weil ich das mit dem Kollegen mache, die sind ja sprachneutral, da geht es nur um die Anleitung. Es ist ganz unterschiedlich. Ja. Aber ja, es geht wirklich um alles. Und auch genau. die Schachtel natürlich auch, gehört ja auch dazu.
Ja, nur nochmal als Disclaimer, wir beschränken uns jetzt mal auf das Thema Anleitungen, ne? Weil sonst wären das ja. Müsste man das in mehrere Folgen wahrscheinlich aufteilen hier.
Ja, definitiv.
Und wie du sagst, so gerade für mich als alten Eurogamer, ich bin es gewohnt, die Anleitung lesen zu müssen und der Rest sind einfach Symbole. Ne?
Ja.
Genau. Ja, aber was sind denn, oder vielleicht kannst du uns ja mal durch so einen Prozess führen, wie du vorgehst beim Übersetzen. Ne? Du kriegst jetzt eine Anfrage von dem Verlag, von Skellig oder wie auch immer, hier, wir haben ja dieses Spiel, willst du nicht? Oder und dann sagst du zu, wir können ja dann später nochmal drüber reden, was passiert, wenn du nicht zusagst und wieso, aber sagen wir mal, nimm mal an, du sagst zu, wie geht's dann weiter?
Ja, also ich frage natürlich die Deadline ab und dadurch, dass ich viele andere Sachen am Laufen habe, ist es schon so, wenn es eine knappe Deadline ist, muss ich absagen, habe ich auch schon. Blöd gesagt, dann macht es halt jemand anders. Ne? Also es gibt ja mehr Leute, die das machen. Und ja. Eine zweite Frage ist immer, macht man nur die Übersetzung oder mache ich auch den Satz, also das Layout, sprich den Text auch wirklich dann physisch wieder in die Anleitung oder auf die Karten einfügen. Das ist ja nochmal ein separater Prozess, den nicht alle machen. Ich packe das jetzt mal kurz mit rein in die Beschreibung, weil ich das eigentlich zu 90% mitmache auch. Mhm. Ja, es kommt die Anfrage. Ich schaue, ob es irgendwie passt von der Deadline her, vom Zeitrahmen her. Und dann kommt schnell zumindest in irgendeiner Form die Files oder ein PDF oder Regeln oder sowas. Und dann setze ich mich erstmal gemütlich auf die Couch oder irgendwo im Park und kaue mir die englischen Regeln durch. Also ich muss dieses Spiel verstehen. Im Idealfall ist es im Englischen schon veröffentlicht worden. Das heißt, es gibt vielleicht das englische Spiel selber, das ich mir dann holen kann oder zugeschickt bekommen, damit ich es hier physisch vor mir habe. Oder ich gucke mir einfach nochmal ein, zwei Regelvideos oder Playthroughs an oder sowas, um wirklich ein gutes Gespür dafür zu kriegen. Ja, dann schaue ich mir die Files an, weil gerade die Grafikfiles, da kann sehr viel schief gehen. Gehe halt einmal durch, ob das alles da ist, was ich dazu brauche. Das würde jetzt zu technisch werden, aber das ist auch eine Sache, die am Anfang passiert. Und dann mache ich eigentlich einen ersten, für mich, groben Durchgang einer Übersetzung. Das heißt, ich gehe einfach von vorne nach hinten durch, Step by Step, und übersetze das mal, versuche das natürlich schon gut zu machen, weiß aber auch, dass es der erste Durchgang ist. Und währenddessen, und das ist super wichtig, mache ich ein Dictionary. Das heißt, ich mache im Excel für jeden Begriff, gerade wenn man am Anfang im Inhaltsverzeichnis ist, mache ich eine Englisch-Deutsch-Tabelle. Dass vollkommen klar ist, das ist mein Vokabular für dieses Spiel und davon habe ich nicht abzuweichen. Und das ist immer nebenher offen und da gucke ich, weil oft haben ja Spiele sehr viele Fachbegriffe, wo du im Deutschen vielleicht auch ein bisschen abweichen musst oder die nicht so gängig sind. Und ja, das passiert auch im ersten Durchgang, ein Dictionary anzulegen. Meistens, wenn ich das Spiel setze, setze ich es dann mal in die Anleitung rein. Also sprich, schau, dass der deutsche Text in der Anleitung schon ist. Und dann beginnt das Feintuning. Das Schöne an der, Rückfragen zum Verlag. An der Stelle gibt es auch oft Rückfragen, weil sich Sachen vielleicht nicht erschließen, weil mir Sachen auffallen oder weil ich vielleicht im Englischen einfach noch irgendwie einen Tippfehler finde oder sowas. Also da passiert praktisch ständig eine Kommunikation, je nachdem, wie gut es vorbereitet ist. Ich habe das Glück, dass ich größtenteils an Spielen arbeite, die wirklich sauber vom Originalverlag schon hier ankommen. Und das Gute ist, dass ich ab dem Zeitpunkt Englisch aus meinem Kopf schmeißen kann, also Englisch denken und Englisch lesen. Und dann gehe ich auf jeden Fall nochmal durch mit dem Gefühl von Deutsch. Okay, jetzt denke ich Deutsch, jetzt lese ich die Sätze Deutsch. Da wird dann noch sehr viel, feile ich dann noch an Stellen, wo sich die Sätze noch ein bisschen Englisch anhören, von der Wortstellung und so weiter. Ja, und wenn ich damit glücklich bin, schicke ich es Korrekturlesern, Lektoren, entweder dem Verlag oder Leute, mit denen ich halt zusammenarbeite, die da auch nochmal durchgehen, drüber gehen. Da gibt es dann auch noch einen Austausch. Und ja, das ist meistens der Punkt, wenn dann alle glücklich sind, dass ich es dann abgebe, die Files fertig mache. In der Zwischenzeit meistens tatsächlich auch druckfertig, also für den Printer. Da gibt es ja auch noch Vorgaben. Das gehört jetzt nicht mehr zur Übersetzung normalerweise. Bei mir gehört es dazu, weil ich das meistens mitmache. Und ich denke, das ist so der Prozess.
Das ist ja cool. Vor allem was mit dem Dictionary, was du gesagt hast, ist ja super wichtig. Vor allem auch, es gibt ja doch Beispiele, ich habe jetzt kein konkretes im Kopf, aber wo ein Begriff verschiedenartig übersetzt wurde, ne, an unterschiedlichen Stellen in der Anleitung. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Da wirst du als Spieler, Spielerin total verwirrt dann erstmal so, was soll das jetzt bedeuten? Ach, das ist das, aber irgendwie anders ausgedrückt. Hast du ja mitunter auch auf Karten dann teilweise, ne? Die Funktion einer Karte benutzt einen Begriff, der in der Anleitung anders benutzt wird oder anders übersetzt wurde. Und da muss man schon sehr, sehr sorgfältig arbeiten, auch dass sowas nicht passiert, ne?
Das ist einer der wirklich obersten Geschichten, also der obersten Grundsätze für mich. Ohne Dictionary geht nichts. Und teilweise geht es auch um Formulierungen. Einfach, ich hatte, also einmal aus dem Nähkästchen, ich hatte mal ein Spiel, das habe ich, glaube ich, eine Anleitung, eine übersetzte Anleitung lektoriert, und ich habe jetzt den Begriff nicht genau dazu. Aber sagen wir mal, es gab eine Leiste, es gab eine Wissensleiste und da war ein Marker drauf. Und in dieser Anleitung, wer auch immer das übersetzt hat, war einmal der Wissensmarker auf der Leiste. Der Marker auf der Wissensleiste. Erhalte ein Wissen, bekomme ein Wissen, schiebe deinen Marker um ein Feld nach oben. Also es waren so ganz viele verschiedenste Formulierungen, die alle so ein und dasselbe ausgedrückt haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das in Sachen, wo ich auch versuche, extrem darauf zu achten, dass solche Formulierungen, auch so Satzkonstruktionen immer gleich sind.
Hm. Ja, das stimmt. Was sind denn sonst so klassische Stolpersteine beim Übersetzen, die du so identifiziert hast oder die dir vielleicht auch bei anderen Anleitungen, die nicht von dir stammen, aufgefallen sind?
Also Dictionary haben wir schon drüber geredet, vernünftige Begriffe natürlich, konsistente Benutzung von Begriffen, das steht relativ weit oben. Dann Sätze, die noch Englisch klingen, also obwohl sie Deutsch sind, ja. Man muss schon viel, oder man muss, weiß ich nicht. Also ich erlaube mir sehr viel Sätze auseinanderzureißen, umzustrukturieren teilweise. Einfach, weil im Englischen Sachen gehen, die im Deutschen nicht gehen, wo du dann einfach mal auf einem Satz auch drei machen musst. Ja, aber dafür klingen sie halt nicht mehr wie so englische Schachtelsätze. Das ist eine Sache, die ich oft erlebe, dass es noch so ein bisschen Englisch klingt oder holprig oder zu lang. Dann gibt's zwei Sachen, die immer mitschwingen, der auch, also übrigens alles Anfängerfehler, die ich auch gemacht habe. Das eine ist Aktivformulierung, weil Aktivformulierung erwiesenermaßen einfach besser zu lesen ist. Also mach dies und das, lege die Karte dort und dorthin, statt die Karte wird dort und dorthin gelegt. Und dadurch, dass die englischen Anleitungen sehr viel im Passiv geschrieben sind, ist es was, wo man sich extrem die ganze Zeit konzentrieren muss, alles auf aktiv umzuschreiben. Das ist eine Sache, die ich auch oft noch sehe, dass sie nicht passiert. Und der letzte große Punkt, zumindest der letzte große Stolperstein, ist die Formulierung in der zweiten Person. Also alles auf du und ihr umzuwandeln. Das ist mittlerweile auch Standard geworden. Das ist eben in den englischen Anleitungen auch nicht so. Na, da ist immer Player. Und im Deutschen die Anleitungen machen immer eine direkte Ansprache. Also immer du machst, ihr baut das Spiel auf und so weiter. Und das sind für mich so die oberen vier oder fünf Punkte, die am wichtigsten sind.
Ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen mit dem zweite Person Ansprache.
Es hat auch ein, also es ist immer der Vorteil, dass du dich direkt angesprochen fühlst und du vermeidest auch dieses dämliche Spieler, ja, was eigentlich auch keiner mehr in der Anleitung haben will. Du vermeidest 95% der Gender-Problematik, ja, genderst du nicht. In dem Moment, wo du alles auf die zweite Person, du und ihr, umwandelst, kannst du da das meiste umgehen damit.
Okay, genau. Verstehe. Und du sagtest ja Schachtelsätze auch, ne, dass man die mehrere Sätze aufsplittet im Deutschen. Die Tatsache, oder so habe ich zumindest verstanden, dass die deutsche Sprache auch generell mehr Zeichen braucht als die englische ist. Hattest du da schon oft Probleme damit?
Immer. Also wirklich immer. Ich kann mich noch erinnern, bei meinen ersten Übersetzungen, Burgle Brothers Paperback, wenn man vergleicht, da habe ich den Schrifttyp irgendwie einen halben Punkt kleiner gemacht, weil ich sonst nicht in die Anleitung bekommen hätte. In der Zwischenzeit bin ich besser geworden, die Sätze kürzer und knapper zu halten, aber Deutsch braucht grundsätzlich immer mehr Platz. Und wenn du Glück hast, hat der Originalverlag ein bisschen drauf geachtet und dann hast du Platz in der Anleitung, wo du halt dann vielleicht ein paar Bilder schiebst oder mal ein Bildchen weglässt oder sowas. Ich habe jetzt gerade eine Anleitung gesetzt, die super eng wieder war und wo einfach drei Zeilen mehr auf einer Seite richtig schwierig waren unterzubringen. Das ist einfach ein Phänomen, das man nur begrenzt wegkriegt.
Ist natürlich wahrscheinlich auch ein größeres Problem auf dem Spielmaterial selber, ne, wo der Platz definitiv noch begrenzter ist, so auf Kartentexte und sowas. Ne? Bei der Anleitung, wie du schon sagst, hat man wahrscheinlich etwas mehr Möglichkeiten, da hin und her zu schieben, damit es irgendwie passt. Ja. Bei einer Karte ist man ja da doch recht beschränkt, ne, was da drauf geht. Und da, ja, der Bereich für den Text ist eben so groß, wie er ist. Ne, da kann man nichts dran ändern.
Richtig. Und da solltest du auch nicht anfangen, die Schriftgröße zu verkleinern, weil Karten ist eh immer so schwierig, über den Tisch rüber zu lesen, weißt du?
Ja.
Ja, da muss man dann wirklich kreativ werden. Aber es geht dann doch immer irgendwie. Oder bei Burgle Brothers auf jedem, weißt du, wie gut du es kennst, auf jedem dieser Raumplättchen sind halt oben der Raumname drauf und dann gibt's zwei kleine Zeilen, wo du die Fähigkeit dieses Raums oder die Aktion dieses Raums drauf kriegen musst. Und das war auch ein ziemliches Gezieh. Und es gibt auch ein, zwei Plättchen, wo an einer blöden Stelle eine Worttrennung ist, wo es aber einfach nicht anders ging. Oder wo du mal ein Wort abkürzen musst mit dem Punkt dahinter. Das ist traurig, aber Deutsch ist nun mal einfach länger.
Ich glaube, es würde keinem auffallen. Mir fallen immer so, Schreibfehler fallen mir immer sofort auf. Ich weiß nicht, ich habe ein Auge dafür. Ich verstehe da manchmal nicht, was habe ich jetzt gerade inhaltlich gelesen, aber ich kann dir sagen, wie viele Fehler waren jetzt in dem Satz. Also, also nicht, dass ich jetzt super gut in Grammatik bin oder so, ne? Super gut im Sinne von, ich weiß schon, ich kenne die deutsche Sprache, aber man nutzt das ja alles so selbstverständlich, ne, dass man nicht mehr so drüber nachdenkt. Aber so sagen wir eher Schreibfehler oder eben du und ihr, wird das groß, wird das klein geschrieben, auch als Ansprache. Mhm. Wenn es da Inkonsistenzen gibt manchmal, ne, das fällt irgendwie immer schnell auf.
Ja, Tippfehler passieren, Kommafehler passieren und so weiter. Und das ist faszinierend, wie nach 8-mal durchlesen du immer noch irgendwo was entdecken kannst. Und das ist ärgerlich, wenn es an einer prominenten Stelle ist natürlich. Auf der anderen Seite, gut, solche Sachen passieren. Wichtiger ist halt vor allen Dingen, dass das Ding verständlich ist und dich nicht mehr verwirrt, als dass es dir hilft. Ne? Also ich verzeihe Tippfehler, wenn ich sehe, dass der Rest einfach wirklich gut gemacht ist.
Ja.
Aber klar.
Es kommt drauf an. Aber ja. Ich habe dieses Beispiel. Ich will jetzt nicht über deinen aktuellen Arbeitgeber meckern, aber Skellig.
Ich weiß.
Ja. Mit Voidfall, speziell Voidfall, die Kickstarter-Edition, diese galaktische Box. Ja. Da war wirklich schon auf dem Schachtelcover vorne galaktisch mit C geschrieben. Galak statt K. Und da war es schon für mich vorbei. Ich meine, wahrscheinlich, vielleicht ist der Rest der Anleitung es ist in die Anleitung und alles absolut perfekt übersetzt. Aber irgendwie habe ich diese Hürde, weißt du, an dieser Stelle. Ich sehe, wenn da schon oben drauf, das ist keinem aufgefallen, warum auch immer, dass da dieser Schreibfehler drauf ist. Und dann vertraue ich dem Rest aber auch nicht mehr, weißt du. Deswegen, ich suche ja Voidfall aktuell so, weil ich will es, glaube ich, dann mal spielen. Aber auf Englisch suche ich es halt, weißt du. Also,
ja, klar.
Und alle verkaufen es nur auf Deutsch. Und das, Kleinanzeigen-Alert, ne. Ah, hier verkauft jemand Voidfall. Dann gucke ich, galaktische Box. Okay, nee, danke, will ich nicht. Das ist mal wieder nur die deutsche Fassung.
Ich verstehe das, ich verstehe das auf einer Seite, also es gibt auch Stellen und Sachen, wo ich einfach richtig sauer werde, weil ich denke, boah, verdammt nochmal, hat da wirklich keiner aufgepasst. Auf der anderen Seite, und es liegt jetzt nicht dran, dass ich ab und zu für Skellig was mache, Voidfall ist einer der Anleitungen, und das sind ja drei fette Anleitungen, die so grandios sauber übersetzt sind, dass es mir wirklich positiv aufgefallen ist. Also, und das sage ich nicht zu jedem Spiel. Du hast ja auch gesagt, nenne mir mal Spiele, wo die Anleitung gut ist. Naja, eine Anleitung ist gut, wenn dir nichts Negatives auffällt. Aber Voidfall war so einer dieser Anleitungen, wo ich beim Lesen gedacht habe, boah, geil, da ist kein Satz zu lang, da ist kein Schachtelsatz drin. Das ist alles extrem konsistent über diese Menge an Regeln. Und dann ist es natürlich richtig ärgerlich, wenn es da diesen einen Tippfehler gibt. Aber
ja, also fairerweise muss ich sagen, ich will mir ja diese galaktische Box gar nicht holen. Das ist ja viel zu viel Kickstarter, blim blim, den will ich alles gar nicht. Aber irgendwie, mir reicht ja die Retail-Edition. Also sagst du, ich kann ruhig ein gewisses zugreifen, ja?
Ich hätte sie dir eigentlich mitgeben können, als du hier warst. Aber du warst so gemeckert über dieses eine Ding auf dem Cover. Ich hatte auch. Aber dann hol dir doch die Retail-Box, weil du hast auch auf dem Cover nicht die Galaktische Box. Das ist ja nicht die galaktische Box, da ist der Tippfehler
eben
nicht drauf.
Deswegen, da würde es mich
nicht stören, dir den Retail auf Deutsch und dann, nee, also, ja, also ich, diese Anleitung, wahrscheinlich findet jetzt jemand irgendwas, aber hat sich für mich wirklich hervorgetan dadurch, dass sie exzellent übersetzt ist.
Aber hast du jetzt wirklich da einen Vergleich gemacht, weil du das sagst, du kannst, dass du sagen kannst, das wurde gut übersetzt, oder merkst du das beim Lesen, dass das gut
übersetzt wurde? Ich merke beim Lesen, ich gucke natürlich wie du, mir fallen natürlich auch sofort irgendwelche Sachen auf, ja. Und sei es auch nur, dass ein Wort irgendwie falsch übersteht oder sonst was oder nicht sauber unter einem Bild platziert ist oder sowas. Ich habe natürlich ein ziemliches Auge in der Zwischenzeit dafür bekommen. Und die meisten Anleitungen lese ich einfach, Punkt. Ja, und dann gibt's Anleitungen, die ich lese, wo ich mir denke, wie kann jemand nur sowas machen? Und bei Voidfall ist es mir wirklich aufgefallen, beim Lesen, ohne dass ich bewusst drauf geachtet habe, so, wow, das ist aber schon wirklich sehr sauber, ist wirklich einfach dieser Begriff. Sauber und klar. Und es gibt wenig Anleitungen, wo ich dann auch hergehe und sage, ah ja, da sollte ich mal auch wirklich genauer reingucken, wie macht der Übersetzer, die Übersetzerin das, um mir auch selber einfach wieder was abzugucken. Na, jeder hat ja so seine kleinen Eigenheiten, dann Formulierungen und Struktur.
Hast du da ein Vorbild, was du nennen kannst oder möchtest?
Nee. Ich hab das Glück gehabt, dass ich einen Lektoren hatte. Ich würde gerne den Namen nennen, den Lutz Pietschke, der auch sehr viel übersetzt, also ganz viel übersetzt. Und der hatte damals meine ersten Anleitungen einfach, weil sich drum gesprochen hat, dass die Spiele übersetzt werden, hat gesagt, oh, ich lektoriere das auch gerne, hat sich die durchgekaut und hat mir richtig erstmal den Kopf gewaschen. Und von dem habe ich im Grunde genommen erstmal wahnsinnig viel gelernt. Einfach viele dieser Sachen, die ich dir jetzt auch erzähle. Ja, und wir sind in der Zwischenzeit so ein Team auch, wo wir uns gegenseitig die Sachen lektorieren. Und in diesem Austausch, glaube ich, habe ich das meiste gelernt. Dann gibt's so verschiedene Style-Guides, wo Leute mal Sachen zusammengetragen haben, die ich mir dann natürlich anschaue. Dann gibt's Rückmeldungen von Redaktionen und Verlagen und Gespräche. Also da gibt's kein direktes Vorbild. Viel sind so etablierte Standards, an die ich versuche, mich zu halten. Und auch einfach machen und immer mal wieder gucken, wie andere Leute das gemacht haben. Es passiert schon, dass ich ein Spiel hier rausziehe und mir denke, hat er dieses Spielmaterial jetzt als Plättchen bezeichnet oder als Marker oder als sonst irgendwas? Ich gucke da schon noch ab und zu Sachen nach.
Hm. Gibt es denn eine Art von Spiel, wo du sagst, diesen eher leichter zu übersetzen beziehungsweise schwerer zu übersetzen als andere Spiele?
Nee. Das steigt praktisch eins zu eins mit der Komplexität des Spiels. Also ein sprachneutrales Spiel ist natürlich einfacher, weil du nicht irgendwie noch Karten und Spielfeld und alles hast, wo du extrem auch darauf achten musst, dass du konsistent mit der Formulierung wieder bist. Ansonsten steigert sich das mit der Komplexität, weil du halt sehr viel Sachen im Kopf behalten musst und aufpassen musst. Und das meiste macht eigentlich aus, wie gut bereits die englische Anleitung ist. Da gibt's ja, wir wissen, dass im Englischen auch die Anleitungen nicht immer perfekt sind und es ganz verschiedene Stufen gibt an Qualität. Und wenn du halt eine problematische Originalanleitung kriegst, dann schlackern dir erstmal die Ohren und dann musst du erstmal versuchen, ja, die Englische zu durchdringen und versuchen, das im Deutschen dann auch besser zu machen im Idealfall. Und da wird's dann schwierig. Und das kann dann auch ein kleines Spiel werden, wo es dann plötzlich komplex wird.
Spielst du sowas als Feedback dann auch zurück? So wie, was ist denn das für ein Mist? Also nicht in den Worten natürlich, aber...
Nicht in den Worten, aber ich mache halt einfach Anmerkungen im PDF, wenn ich es halt durchlese, wenn ich was merke, mache ich halt Anmerkungen von ganz einfach, guck mal, hier fehlt ein Komma oder ist ein Wort doppelt, bis hin zu, warte mal, ihr sprecht hier von einem Begriff, der noch überhaupt nicht etabliert und erklärt worden ist. Bis hin zu, mir fehlt hier ein kompletter Satz oder was ist, wenn dies und das im Spiel passiert. Deswegen macht es auch so viel Sinn, das Spiel selber zu kapieren und im Idealfall da zu haben, weil du ja dann auch als Spieler oder Redakteur praktisch das spielst und übersetzt und plötzlich feststellst, da gibt's einen Sonderfall, der einfach nicht drin ist im Englischen. Und dann kriegen die das halt von mir zugeschickt und das kann halt zwischen 10 und 150 Kommentare sein. Und ich glaube dann, ich bin natürlich immer freundlich und sage auch immer, das sind nur Vorschläge und Beobachtungen. Aber ich denke, da merkt der Verlag das natürlich schon selber. Die sind dann auch immer super dankbar.
Also hast du auch schon Fälle, wo dann deine Anmerkungen ins Original eingeflossen sind oder quasi das Original dann auch verbessert wurde?
Zu 80%. Zu 80% werden die Rückmeldungen übernommen. Viele werden einfach geklärt. Ja, so dieses, okay, da habe ich vielleicht auch mal was falsch verstanden. Mhm. Kann natürlich sein. Klar, ich habe mich mit dem Spieler nicht so viel beschäftigt wie der Verlag. Aber oft sind sie sehr dankbar, weil sie einfach auch merken, okay, da kommt noch eine Rückmeldung, da haben wir auch nicht dran gedacht. Und wenn das Englische natürlich noch nicht im Druck ist, ja, oft ist das ja auch schon veröffentlicht oder sie packen es dann in eine zweite Edition rein. Aber doch, das habe ich schon, also die sind immer meistens glücklich und versuchen es dann praktisch auch mit zu übernehmen, wenn es eine Parallelübersetzung ist.
Ja.
Also jetzt einfach aus dem Nähkästchen Eagle Griffin, wo ich ja einiges gemacht habe, die machen ja immer parallel zu den Kickstartern beides, Englisch und Deutsch. Die sind da auch super dankbar, hören sich die Sachen an, die schicken aber auch immer schon die saubersten Regeln, die man haben kann und die übernehmen das aber auch, ja. Und dann kriegst du eine neue englische Version, wo halt die Änderung auch drin ist.
Ja klar, sowas geht halt wirklich nur bei so auch so Kickstarter, also Sachen, wo parallel das Deutsche zum Englischen übersetzt wird oder wo daran gearbeitet wird, ne? Wenn es das Spiel auf Englisch schon gibt, dann ist natürlich der Drops gelutscht, so mehr oder weniger, ne? Da
ja. Kannst du
höchstens hoffen, dass in einer kommenden Auflage im Englischen diese Korrekturen dann auch vorgenommen werden.
Richtig, genau.
Ja, es ist halt immer auch schwierig bei Anleitungen. Da gibt es ja immer so diese Typen, weil du das auch sagst, von da, das werden Wörter erklärt, die später nochmal, die erst später vorkommen. Also das sind so die typischen Sachen bei Anleitungen, wenn man die liest, wo man sich denkt, nee, warum? Das hatte ich jetzt neulich erst bei, was war das? Hier diese Garfield-Games. Ich mag eigentlich die Garfield-Anleitungen sehr gern. Scholars of the South Tigris, also Gelehrte des Süd-Tigris. Ich habe es auch auf Englisch geholt. Aber da war auch so, ich mag das ja immer, wenn du bei Anleitungen am Anfang erstmal so ein paar Grobkonzepte erklärt bekommst und dann geht ins Detail, so Rundenablauf und sowas. Aber die Gefahr dabei ist natürlich, dass dann am Anfang, wenn diese Konzepte erklärt werden, dann irgendwie schon irgendwie Regeln mit einfließen, zu Punkten, die noch gar nicht klar sind, was damit eigentlich gemeint ist, was irgendwie später in der Anleitung erst vorkommt. Und das war bei der Anleitung dann so, da haben die plötzlich an Sachen erklärt, ja, in der Phase kannst du dann das machen, wenn du das hast, so ungefähr. Und ich sage, verstehe gar nicht, was ihr jetzt wollt von mir. Und das war die Phase, die erst 5 Seiten weiter dann überhaupt detailliert erklärt wurde.
Ja.
So ist es halt dann blöd, ne? Und das ist wahrscheinlich auch sowas, wo du dann auch Feedback geben würdest. Oder?
Ja, also Anleitungen schreiben, das ist nochmal was anderes. Ja. Das tue ich ja auch, jetzt nicht so viel, wie ich übersetze. Aber das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Und genau diese Stolpersteine, in welcher Reihenfolge stellst du Sachen vor? Das ist so von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Genau, da gibt es genau diese Stolpersteine. Und ich bin mir aber auch nicht, also, wie soll man sagen, bin da respektlos genug, um einfach zu sagen, notfalls mache ich das anders. Ich darf eine englische Anleitung nicht komplett zerlegen und ganze Teile umkopieren, aber es ist schon so, dass ich oft auf einer Seite auch Sachen umschichte und mal Reihenfolgen von Absätzen vertausche, damit sie irgendwie einen besseren Flow geben. Also so weit lehne ich mich dann schon aus dem Fenster raus.
Ja, blöd gesagt, kriegt ja keiner mit, ne? Also die vom Verlag,
naja,
kriegt ja kein Deutsch.
Also bis ich Unfug treibe mal irgendwann und irgendjemand auf World Game Geek ganz sauer was postet und der Verlag dann sagt, was hast du da gemacht? Das haben wir nicht gemacht. Ist bis jetzt noch nicht passiert.
Ja.
Bei Shadi war es so, Shadi Torbay, der kann ja Deutsch. Also gut genug und der hat tatsächlich dann die Anleitung auch gegengelesen, was super war. Ja. Also ganz unterschiedlich. Die andere Sache, die ich viel mache, einfach nur weil wir gerade dabei sind, wenn es Spiele sind, die schon eine Weile draußen sind, ist, dass ich halt durch sämtliche Foren durchschaue und mir Rückfragen angucke. Das ist jetzt eher Redaktionsarbeit, also Fleißarbeit, die nicht, glaube ich, immer selbstverständlich ist. Aber ich gucke dann schon, was waren Stellen, was die Leute nicht verstanden haben, wo gab es viele Rückfragen, wo gab es Klärungen vom Verlag. Da ist Boardgame Geek natürlich die beste Quelle. Und da ist man schnell mal. Boah, es gab ein Spiel, da habe ich, glaube ich, 160 Kommentare durchgelesen, also Einträge und mir Notizen gemacht und geschaut, dass ich diese Klärungen im Englischen dann schon, im Deutschen in der Übersetzung halt schon mit einbaue. Das fühle ich mich, das zahlt mir, glaube ich, keiner separat, ja, aber das fühle ich irgendwie, bin ich den Leuten schuldig, ja, wenn ich schon eine Übersetzung mache, dass ich auch gleich Klärungen mit reinbaue.
Ja, das finde ich, verstehe ich sehr gut. Das ist auch immer für mich ein bisschen so ein Test, den ich mache mit mir selber. Ich mag ja eher so auch so die komplexeren Spiele so, ne? Und dann lese ich die Anleitung und spiele das und dann will ich testen, ich lese die Anleitung und will testen, habe ich jetzt alles verstanden. Und dann gehe ich auch oft auf Boardgame Geek und lese mir Regelfragen auf den Foren durch und gucke, ob ich die beantworten kann. Sowas halt, weißt du?
Ja.
Und oft sieht man halt auch wirklich, das ist halt genau das, was du sagst, du hast halt dann so 3-4 Punkte, die Leute, also es sind immer wieder diese 3-4 Punkte, wo die Leute immer wieder die Fragen dazu stellen. So, gefühlt hast du dann zu einer bestimmten Regelfrage 20 Einträge, war ein bisschen übertrieben gesagt, auf Boardgame Geek, weil immer wieder diese Frage bei den Leuten auftritt, so diese Regelfrage. Und da merkt man natürlich, da ist die Anleitung wahrscheinlich nicht deutlich genug oder da ist das nicht intuitiv genug, dass die Leute das verstehen, weil diese Fragen werden immer und immer und immer wieder gestellt.
Ja. Ja,
das merkt man ganz oft. Da wird wieder ein neuer Foreneintrag für diese eine, oder wie nennt man es auch, Thread oder wie auch immer, für diese eine Frage erstellt, die schon von 5 anderen gefragt wurde in der Vergangenheit.
Richtig. Und du hast halt die Chance, wenn du eh an dem Text arbeitest für eine Übersetzung, hast du die Chance, die Sachen da einzufügen. Und das, ja, also es ist zumindest mein Anspruch an der Sache schon.
Ja, das schafft Vertrauen schon mal.
Aber vielleicht,
ja.
Also eine Sache ist mir nur eingefallen, weil du gesagt hast, du stolperst auch wieder über Sachen zum Thema Haltung. Wenn ich Regeln übersetze oder lektoriere, versuche ich die Haltung einzunehmen von jemand, dessen erstes Spiel das ist. Also ich stelle mich wirklich extrem dumm und ich denke mir, was ist, wenn diese Anleitung jetzt jemand in die Hand kriegt, der wirklich noch nie ein größeres Brettspiel gespielt hat.
Du meinst wie der Klassiker, wenn es die Anleitung geht los mit lege das Spielbrett in die Tischmitte.
Ja.
Wenn dieser Satz fehlt, das ist natürlich zu selbstverständlich für uns alle, aber es gibt ja wirklich schon Fälle, wo die Leute dann gefragt haben, was mache ich jetzt? Also, ne?
Richtig.
Wo lege ich das jetzt auf?
Ja, lege nicht benutztes Spielmaterial zurück in die Schachtel, weißt du? Also solche Geschichten, und das sind zwei Modi bei mir. Ich bin natürlich, weil ich ja selber viel unterwegs bin, natürlich verstehe ich Spiele relativ einfach und kann auch über Sachen in Anleitungen drüber lesen und weiß schon, wie sie gemeint sind. Aber wenn ich in den Modus schalte, dann bin ich ein richtiger Spießer und tu wirklich so, als wäre das meine erste Anleitung, die ich lese. Und das hilft. Das hilft.
Ja, das
ist manchmal etwas nervig für die andere Seite. Aber
ja. Ich glaube, die Spieler, Spielerinnen sind dann auch dankbar darüber, ja. Ich meine, auch wenn es ein komplexeres Spiel ist, ne, sollte man trotzdem da so eine gewisse, deshalb ist es wie so ein Grundvokabular, so mehr oder weniger, oder so ein paar Grundregeln einfach.
Ja.
Es ist ja auch, habe ich auf Arbeit, merke ich das ja auch, wenn ich jetzt irgendwie mit anderen Abteilungen in meiner Firma spreche, die mit dem, was ich mache, nicht vertraut sind. Mit denen muss ich auch ganz anders sprechen, als wie mit denen innerhalb meines Teams. Die kennen natürlich die ganzen Fachbegriffe, die ich ständig um mich schmeiße. Aber andere, die wissen da nichts angefangen. Also so nach dem Motto, erklär es mir, als wäre ich 5 Jahre alt, so ein bisschen. Ne? Also nicht ganz so krass,
richtig.
Aber schon so. Also ja, als hätte ich davon noch nie was gehört groß. Und so sollte es bei Anleitungen auch sein. Gerade auch mit dem Thema Solo, die Solo-Regeln in einer Anleitung. Das ist natürlich dann selbstverständlich. Das ist, wenn man das Spiel alleine spielt. Und das wird aber auch manchmal, da steht dann Solo-Modus und da steht dann Aufbau, Setup, ohne dann erstmal zu sagen, so, die folgenden Regeln sind, wenn du wirklich ganz alleine spielst. Also dieser Satz, so, das fehlt mitunter dann auch, weil es so ganz selbstverständlich ist, dass alle wissen, was Solo-Modus bedeutet, wenn das als Überschrift da irgendwo steht.
Ja.
Das ist es natürlich wahrscheinlich auch, vor allem für Leute, die auch Solo spielen, aber trotzdem schadet es doch nicht, das so ein bisschen, weißt du, also so ein bisschen auszuholen wenigstens und das nochmal auszuformulieren.
Ja, ich hatte letztlich eine Anleitung, wo ich mal drüber gucken sollte, eine englische. Da stand einfach, das war schon halbwegs gut aufgebaut, aber da stand das Spielziel nicht am Anfang. Die ging halt los mit Material und ja, jetzt baut mal auf und spielt los. Und natürlich war am Ende irgendwie Spielziel, ne? Aber du hast ja immer irgendwo am Anfang diesen Absatz, worauf arbeitest du hin? Ja? Und das ist natürlich also vollkommen verständlich, dass vor allen Dingen der Designer vielleicht selber oder der Verlag, die kennen das Ding, die wissen, worum es geht. Und sowas fällt dann schon mal raus. Ja? Aber da muss man halt wirklich tierisch drauf achten, dass es dann zumindest am Schluss wieder drin ist.
Ja.
Also so ganz einfache Dinge manchmal.
Ja, so erklärt man ja auch ein Spiel. Ne? Man fängt ja auch damit an, was ist das Ziel hier eigentlich? Ne? Dazu soll auch die Anleitung dann beginnen, im Idealfall. Hast du ja Beispiele für Übersetzungen, die dich besonders viel Arbeit gekostet haben? Und warum?
Also Eine Übersetzung, ich habe es kurz schon erwähnt, war Atlantis Rising, weil es da grafisch aufwendiger war, als ich dachte. Ich habe halt gesagt, ja, ich mache den Satz mit, und Atlantis Rising ist ja wirklich ein wunderschönes Spiel, also Vincent Dutré und so weiter. Aber ich bin dann immer tiefer rein in diese Files, und du hast, wenn du diese Karten anschaust, nicht nur den deutschen Text drauf, sondern im Hintergrund ist schattiert in der Grafik noch mal dieser Text, und dann musst du wirklich ganz tief in die Grafikfiles rein. Also das war, und mit viel Text auf dem Material, das habe ich hoffnungslos unterschätzt, muss ich sagen, obwohl ich froh bin, dass ich es übersetzt habe. Das war so eine Geschichte. Ja, ich will jetzt nicht über Spiele reden, wo die englische Anleitung nicht gut war und wo es viel hin und her gab. Das gab es natürlich auch, aber da will ich jetzt auch niemand hinhängen.
Schade.
Ich hatte
alles gut. Nee,
warum nicht? Ich hatte eine Übersetzung, die besonders war. Ich weiß gar nicht, ob man das Übersetzung nennen kann. Das war die, also es war schon Übersetzung. Also es war die Journey, End of the Journey Erweiterung für Nemo's War. Und zwar ist der Ben von Frosted auf mich zugekommen, ob ich da die Übersetzung machen möchte, weil der Originalübersetzer irgendwie gerade nicht konnte. Und die Sache war aber die, der Originalverlag hat ja praktisch eine komplette Ultimate Edition von Nemo's War gemacht, wo er alle Regeln inklusive alter und neuer Erweiterungen in ein Regelheft gepackt hat, ohne die Erweiterungen großartig zu markieren, sondern das war einfach ein großes Ding. Und Frosted wollte aber nur die Erweiterung, die neuen Erweiterungsmodule rausbringen. Und da war dann erstmal die Aufgabe, kannst du mal die neue Anleitung mit der alten und den alten Erweiterungen vergleichen und dir dann aus der neuen Anleitung nur die Teile rausziehen, die neue Erweiterungsmodule betreffen. Also vollkommen wahnwitzige Aufgabe. Bin ihm aber auch sehr dankbar, dass er mir da einfach so viel Vertrauen entgegengebracht hat. Und das war schon sehr speziell, weil es halt erstmal, ich hatte dann ein Word-Dokument mit rauskopierten Textfragmenten, die ein einziger Wahnsinn waren. Und das war dann halt alles irgendwie in richtige Reihenfolge zu bringen, erstmal eine Struktur zu finden und dann zu übersetzen. War auch eine spannende Reise, hat aber auch Spaß gemacht, war eine Frickelei. Ist vielleicht nicht ganz die Antwort auf deine Frage, weil das eigentlich Redaktionsarbeit ist. Aber das war ein Teil des Übersetzungsjobs.
Eben, plus, hast du ja gesagt, übers
plus,
dazu, ja.
Plus, eine Erweiterung für ein Spiel zu übersetzen, wo jemand anders das Basisspiel übersetzt hat, ist halt auch nicht einfach, weil du erstmal gucken musst, wie ist der Wortlaut. Du kannst ja nicht anfangen, dein eigenes Ding zu machen. Du musst natürlich das Vokabular übernehmen, aber auch ein bisschen die klassischen Formulierungen dir da rausziehen, damit die Formulierungen ähnlich sind. Und das war schon nochmal eine Herausforderung, sich praktisch dem Stil des Originalübersetzers anzupassen, ohne einfach meinen eigenen Stiefel zu machen.
Ne? Aber beim Basisspiel hast du doch, da stehen wir zumindest gemeinsam mit der Anleitung hinten drin, die eine Anleitung, wo unsere beiden Namen nebeneinander stehen. Also dazu hast du auch ein bisschen was mit zu tun, oder?
Ich habe beim Basisspiel, beim Englischen mit geplaytestet und war viel im Kontakt, war da Lead-Playtester, glaube ich. Und als Ben hat ja als das Basisspiel übersetzt worden ist, war ich mit Ben viel in Kontakt, weil er wusste, dass ich das Spiel gut kenne und war da so ein bisschen als eher Berater drin. Deswegen ist der Credit da drin. Aber ich habe die Übersetzung nicht gemacht.
Okay, ja, so war es ja bei mir auch. Wir hatten dann ein paar Mal telefoniert, weil er auch wusste, dass ich das Englische kenne.
Ja. Ja,
deswegen sind, glaube ich, besonderer Dank stehen wir da, glaube ich, auch.
Irgendwie sowas. Schön, dass wir zusammen in der Anleitung
sind. Genau. Vielleicht nicht die letzte, man wird sehen. Ja. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber du hattest ja vorhin irgendwann gesagt, du hast auch schon Übersetzungen abgelehnt. Welche Gründe kann das denn noch haben, außer dass du eben das zeitlich nicht unterkriegst oder die Deadline zu knapp ist?
Eigentlich die beiden Gründe. Also eigentlich wirklich die beiden Gründe. Es kann mal sein, dass es irgendwie einfach eine Größenordnung an Spiel ist, wo ich sage, okay, das ist einfach ein Wust. Also ich würde jetzt nicht so ein mega Kickstarter mit 1000 Erweiterungsboxen und 10 Regelwerken und sowas. Da merke ich einfach, dass ist nicht so meins. Ja, ich habe so eine Obergrenze an Spiele, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, in welcher Zeit ich das Projekt auch abschließe. Also ich glaube, es gäbe Größenordnungen, die ich ablehnen würde. Oder vielleicht dann irgendwie an einen Kollegen abgeben oder vielleicht im Team machen oder sowas. Und dann in erster Linie Deadline. Es gab einen einzigen Fall, wo ich eine Übersetzung abgelehnt habe, weil ich es nicht verantworten kann, weil ich das englische Regelwerk nicht gut genug fand. Weil so viele offene Sachen waren, der Verlag gesagt hat, aber uns gefällt das so. Und dann habe ich gesagt, sorry, ich kann das nicht übersehen bei der Übersetzung, dann lieber nicht.
Okay. Also prinzipiell siehst du es dann, wenn du Anleitungen hast, die nicht so gut sind, dann eher als Challenge und nimmst dann trotzdem an?
Ja, also Anleitungen sind nie so, also wie gesagt, bis auf diesen einen Fall sind Anleitungen nie so schlecht. Das sind ja bisher immer Spiele von etablierten Verlagen, die wissen, was sie tun. Da gibt's nur fantastisch sehr gut und naja, da könnte man noch ein bisschen, aber eigentlich passt das, ne? Also, dass du mal wirklich ins Klo greifst, ist mir, wie gesagt, einmal passiert in jetzt diesen, was weiß ich, 8 oder 10 Jahren, die ich das mache.
Achso, soll man vielleicht auch noch sagen, das Paperback, das war ja damals, ich glaube, um so 2017, als das auf Deutsch kam, kommt das hin? Weil da habe ich nämlich damals bestellt, das weiß ich noch.
Das kann gut sein. Ich habe geschaut, Burgle Brothers kam 14 raus und ich glaube, das war dann doch das erste, was ich übersetzt habe. Also wahrscheinlich 15 und ich vermute so 16, 17 war Paperback, ja.
Ja, okay, also schon eine ganze Weile, ja. Holst du dir auch oder der Verlag oder ich weiß nicht, ob du das dann machen würdest, auch mal Unterstützung bei der Community, weil ich weiß zum Beispiel der Ben, ne, also Frosted Games, der macht das dann auch gern, dass er jetzt hatte bei Aeon's End, weiß ich damals, als es Twitter noch Twitter war und schön war, also schön, naja, besser, dann auch immer mal Bilder gepostet hat, hier, wie seht ihr das alle, was würdet ihr da mal schreiben oder wie würdet ihr das formulieren, solche Sachen, machst du sowas auch oder hast du damit auch Erfahrung?
Mache ich nicht. Ich weiß, ich habe das einmal gemacht bei Paperback damals, da war ich auch neu und da ging es, glaube ich, um den Untertitel auf der Box. Ich weiß es gerade selber nicht auswendig, da habe ich so ein gutes Wortspiel gesucht und habe tatsächlich eine gute Inspiration bekommen. Ansonsten mache ich das intern. Ich habe halt 1-2 Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich halt einfach eine Rückfrage stellen kann und die kreativ genug sind und wo wir meistens auf irgendwas kommen, was uns dann auch gefällt. Oder halt auch mal, wenn es eine größere Entscheidung ist, auch mal beim Verlag. Also gerade übersetzt man den Titel oder nicht. Ja, und wenn, dann wie, das sind schon Sachen, die ich mit dem Verlag dann abkläre. Aber nö, da habe ich eher so intern meine Leute.
Ja, okay. Verstehe. Wie ist es denn eigentlich, immer generell ein bisschen allgemeiner gefragt jetzt? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, wir sind schon, prinzipiell ist es ja, wie du auch selber sagst, die meisten Anleitungen sind schon sehr gut und auch die deutschen Versionen sind sehr gut, aber man hat ja doch so Schwankungen hier und da. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also, außer jetzt an diesen Stolpersteinen, die wir vorhin erwähnt hatten, gibt es da so allgemeine Sachen, so wer es übersetzt, ist das eher intern, eher extern, wo du sagst, da würde ich jetzt eher die Finger davon lassen von solchen Anleitungen, wenn der oder die Entität das übersetzt hat?
Das ist meines Erachtens größtenteils eine Frage davon, wer es übersetzt und natürlich zum Schluss auch noch vom Verlag, der da zum Schluss natürlich noch einmal drüber gehen muss und das auch absegnen muss. Ja, also ich kann es nicht anders sagen. Also vielleicht auch mal eine Frage der Zeit, das, was passiert. Es können sich auch Fehler einschleichen, weil halt das Übersetzen oft ein Hin und Her mit dem englischen Verlag ist und vielleicht letzte Änderungen kommen. Aber so der grobe Stil der Übersetzung, wenn es da hapert, liegt das meistens daran, dass halt jemand übersetzt hat, der zu wenig Ahnung hat. Ich meine, gerade im Kickstarter-Bereich, ich backe nichts mehr auf Deutsch, es ist besser geworden. Aber es gibt halt viele Bereiche, wo halt irgendwelche Fans sagen, boah, ich möchte das übersetzen und ich freue mich, wenn ich da ein Spiel dafür kriege. Und die haben halt dann vielleicht nie was übersetzt. Und ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe genauso angefangen, ja. Aber oft merkst du dann einfach, dass halt jemand da dran war, der diese Grundregeln nicht drauf hat und nicht sorgfältig genug ist. So würde ich es ungefähr sagen. Oder das Spiel nicht verstanden hat. Das ist auch ein ganz großer Stolperstein. Also einfach nur blind Wort für Wort übersetzen. Ich habe da 1-2 Beispiele, wo die Übersetzung einfach Wort für, also schon auf Deutsch umformuliert, aber einfach die Sätze übersetzt waren und niemand mitgedacht hat, ob die überhaupt Sinn machen im Spielkontext. Und ich glaube, das sind so die Probleme, wenn da keiner drauf achtet oder jemand zu wenig von den Grundlagen weiß, dann wird es halt schlechter.
Ich finde, sowas merkt man aber auch, wenn man da diese Texte liest und sei es auch nur die Schachtelrückseite schon, die so ein bisschen Flavortext ist ja meistens, ne? Ich weiß nicht, wieso. Ich könnte es nicht definieren oder nicht festmachen, warum, aber man merkt beim Lesen, das wurde gefühlt durch Google Translate gejagt und einfach eins zu eins, Wort für Wort, einfach die naheliegendste Übersetzung im Deutschen genommen und so da niedergeschrieben. Ja. Weißt du, ohne, wie du sagst, drüber nachzudenken, wie es denn sinnhaft klingt, auch logisch klingt. Das ist jetzt nicht speziell auf Spiele nur gemünzt, sondern es ist generell beim Übersetzen natürlich wichtig, ne, dass man das nicht einfach eins zu eins übersetzt. Das klingt manchmal einfach so ungehobelt dann, weißt du? Nicht falsch. Das sind alles Begriffe, die es gibt und auch der Satzbau macht, ergibt Sinn und alles. Aber es klingt irgendwie total schief. Also ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel und würde es wahrscheinlich hier auch nicht nennen wollen. Aber es ist, also man merkt das. Man merkt das dann schon, dass da keine Profis am Werk waren, finde ich.
Ja. Und es ist schade. Das ist auch das, was ich gesagt hatte, dieses, ich versuche mich nach der ersten Übersetzung komplett von Englisch zu verabschieden und auch nicht mehr Englisch zu denken, sondern wirklich nochmal mit einem deutschen Gefühl daran zu gehen. Und dann merke auch ich, wie viel ich in meinem englischen Durchgang einfach noch, im ersten Durchgang einfach noch an diesen englischen Formulierungen hängen geblieben bin einfach. Und das dann halt wirklich nochmal sauber zu machen, ja, braucht halt nochmal ein paar Durchgänge.
Ja.
Und ja, genau, das gibt's unterschiedliche Stände einfach. Ich bin ja auch noch nicht so lange, ich bin ja auch kein gelernter Übersetzer und ich arbeite gerade mit einem gelernten Übersetzer zusammen, wo ich Lektorat und Satz mache und von dem kann ich mir noch zig Sachen anschauen, weil ich einfach merke, wow, es geht immer noch sauberer und präziser und besser und klarer. Ja, ist erfahrungswert, würde ich einfach sagen.
Kannst du mal sagen, woran du aktuell, also du hattest ja schon so ein bisschen hier und da ein bisschen was fallen lassen, aber woran du aktuell so arbeitest, was du auch sagen darfst natürlich?
Was habe ich denn gerade auf dem Tisch? Also wir haben jetzt ich habe zurzeit so ein kleines Team mit dem Stefan Rothschuh, der, über den ich gerade geredet habe, gelernter Übersetzer, fantastisch, der schon ganz lange Spiele übersetzt, viel für Heidelberg gemacht hat, zum Galaxy Trucker und Mice and Mystics und sowas, wo ich eher so die Lektoratsseite und das Setzen übernehme. Wir haben jetzt für Skellig House of Fado gemacht, den Lacerda.
Das ist jetzt der erste Lacerda, an dem du arbeitest.
Sozusagen. Das ist der erste, an dem ich arbeite. Wir haben jetzt Speak Easy auf dem Tisch. Also da kamen gerade tatsächlich heute die Files. Und im Moment unterstütze ich eine Übersetzerin bei Merchant of the Dark Road. Da ist so ein bisschen viel aufgelaufen und ich habe bei Merchants die englische Anleitung, wie soll man sagen, redaktionell nochmal durchgekaut. Deswegen kenne ich das ganz gut und deswegen bin ich damit im Boot und mache so, wir haben die Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Und ja, zum Glück sind die Sachen alle nacheinander jetzt in den nächsten Monaten, genau, nicht gleichzeitig.
Genau, Speak Easy ist ja auch der neue große Lacerda, ne? Der kommt jetzt im September auf Kickstarter, wenn die Folge rauskommt, noch nicht ganz. Kurz danach müsste er auf Kickstarter oder im Crowdfunding.
Ja, das ist auch so die Deadline praktisch. Das ist so die Deadline, dass die Regeln fertig sind, dann irgendwie in der Kickstarter-Zeit praktisch.
Ah ja, die werden dann schon, sogar die deutschen Regeln sollen dann schon fertig sein, ja?
Das ist wohl das Ziel, genau.
Ah, cool.
Ja. Ich bin auch gespannt, so ein großer Lacerda, du weißt, das übersteigt ja spieltechnisch zumindest meine Kapazitäten. Ja,
vor allem als Euro-Zweifler, der du bist.
Da habe ich schon, also ich habe mir die englische Anleitung jetzt mal durchgekaut und da, ja, bin ich schon erstmal am Schlucken. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sortiert sich das dann natürlich. Das ist wie beim Spielen selber.
Ja, ich bin gespannt, also weil, ich meine, wir wollen ja kein Bashing machen und sowas, das ist immer blöd. Aber Skellig hat sich schon so ein bisschen so einen Ruf erarbeitet die letzten Jahre, gerade bei Lacerda-Titeln, dass sie nicht ganz so sauber übersetzt sind. Oft sind es dann Kleinigkeiten, die aber schon irgendwie auch regeltechnischen Unterschied machen. Das war ja auch bei Inventions, bei dem letzten Lacerda so, dass so wie das übersetzt wurde, hätte man die erste Runde komplett falsch gespielt, weil man hätte sie komplett übersprungen. Also wäre das Spiel einfach mal kürzer gewesen, wenn man dem genauso folgt, wie es in der deutschen Anleitung steht. Und sowas ist dann schon ein krasser Schnitzer. Ich meine, da warst du ja noch nicht an Bord, also jetzt wird ja alles besser.
Ich lehne mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster. Ich mache tatsächlich dort auch nur Lektorat. Also Lektorat heißt bei mir ja schon, dass ich mich ziemlich tief einarbeite. Die Übersetzung macht der Stefan. Notfalls ist dann er schuld. Nee, Quatsch. Also wir machen das schon, wir verantworten das schon zu zweit und versuchen es natürlich so sauber wie möglich zu machen. Ja, ansonsten habe ich das gehört. Ich kann und will dazu nicht viel sagen, weil ich da nicht beteiligt war. Man muss immer in den Credits gucken, auch wer hat was übersetzt. Ja, es sind immer unterschiedliche Übersetzer. Ich kann es nicht sagen. Ich find's natürlich auch total traurig und ärgerlich. Ich weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und ich weiß, wie es ist, so einen Brocken zu übersetzen. Ich weiß, wie es ist, wenn der englische Verlag währenddessen noch Änderungen macht, von denen du vielleicht nicht wirklich mitkriegst, dass sie passiert sind. Na, und nicht, dass ich, das ist jetzt keine Story irgendwie, die ich irgendwie kaschiere oder sowas, aber es sind alles Sachen, die mir schon passiert sind, ja, wo du dann ganz schnell mal ins Rotieren kommst, weil du halt plötzlich irgendwie 3 neue Files kriegst, ja. Also es steckt ein bisschen mehr dahinter und manche Sachen werden halt einfach von 5 Lektoren übersehen. Du musst dir Folgendes, ist okay, wenn ich da nochmal kurz einhake?
Natürlich.
Ich habe auch schon Fehler gemacht, um Gottes Willen, natürlich. Ja, auch bei Sachen, wo irgendwie 5, 6 Lektoren drüber, also Leute noch drüber gelesen haben. Aber du musst dir eins überlegen, es gibt nur eine Person im Grunde genommen, die wirklich hergeht und sagt, ich nehme das Englische und übersetze das ins Deutsche. Die wenigsten Lektoren oder Korrekturleser werden hergehen und das Übersetzte 1:1 inhaltlich mit dem Englischen abgleichen. Die lesen das Deutsche durch und gucken, ob das vom Satzbau und von der Verständlichkeit her alles passt. Aber ob das inhaltlich genau dem Englischen entspricht, na, das ist ja nochmal wesentlich größerer Aufwand. Ja? Und das muss man natürlich machen. Also deswegen ziehe ich mir die Spiele, auch die ich lektoriere, immer so rein, ja, dass ich sie wirklich so weit verstehe, dass ich beim Lektorieren auch hoffentlich merke, wenn was inhaltlich nicht stimmt. Aber es gibt einfach viele Stolpersteine und es ist traurig. Ja, viel mehr kann ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Jeder versucht sein Bestes zu geben und ja.
Ja, es ist ja auch, wie du sagst, haben die Leute vielleicht das Spiel auch nicht gespielt oder ja, wer liest nochmal drüber, kennt der das Spiel selber so detailliert,
wie die Person. Komplexe versuche ja. Ein Lacerda, also als Nicht-Euro-Spieler versuche ein Lacerda zu kapieren, bloß von Anleitungen und Bildern.
Ich stelle mir aber nur vor, ich meine, ich weiß jetzt bei Skellig nicht, ob die Spiele immer von anderen Leuten übersetzt werden oder ob das immer die gleichen waren, weil dann irgendwann müsste ja klar sein, es ist Lacerda, also hat man dieses, also man weiß man ja, worauf man sich einlässt dann als Übersetzer oder Übersetzerin, ne? Also deswegen weiß ich da auch nicht, inwiefern das da über die Jahre auch immer gewechselt hat, ne? Und dann immer wieder die gleichen Fehler passiert sind, weil das immer wieder andere Leute waren dann auch, ne? Das kann natürlich auch sein.
Ja, ich wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nee. Nicht.
Ist aber auch, wie du sagst, hat mich gewundert, dass das Deutsch und Englisch dann quasi parallel erscheint. Wo ich weiß aber auch, dass auch bei Lacerda die englischen Anleitungen, wenn das auf Kickstarter ist, noch oder wie bei fast allen Spielen, noch nicht zu 100% final sind, weißt du? Vielleicht zu 95% final, aber so Kleinigkeiten werden sich noch ändern. Und da kann es natürlich passieren, dass das dann eben nicht ins Deutsche einfließt, weil es, weiß ich nicht, wie du sagst, dann kommen so viele Files auf einmal oder es geht unter oder wie auch immer, es wird einfach vergessen. Das kann natürlich auch sein.
Ja, es muss ja alles kommuniziert werden.
Genau, richtig.
Also parallel übersetzen ist schwierig. Ich freue mich immer, wenn ich ein Spiel übersetze, dass es schon gibt und dass es im Idealfall schon ein halbes Jahr draußen ist, dass man auch Feedback im Forum irgendwie kriegt, lesen kann. Das ist auf jeden Fall um einiges einfacher.
Ja.
Aber wenn du das Spiel selber praktisch ja, dir vorstellen musst in der Fantasie und das da bin ich relativ gut bis zu einem gewissen Größenordnung. Ja. Also, wie gesagt, wird es dann auch wirklich schwer.
Ja, nee, ist klar. Cool. Aber so ein bisschen in auf einer Positive Note zu enden, hast du so Beispiele oder gibt es so ein, zwei Verlage, für die du jetzt noch nichts gemacht hast, zu denen du besonders hochblickst? Also ich hatte vorhin gefragt, Vorbilder so, das war prinzipiell eher Person. Aber jetzt ist so Verlage, wo du weißt, da kann man eigentlich immer in Bezug auf Übersetzungen mit einem guten Ergebnis rechnen. Also den auch du vertraust, weil du da auch in deiner Erfahrung auch weißt, dass das Qualität, die da geliefert wird.
Ja, du hast mir die Frage mitgegeben, als wir schon geredet haben drüber. Ich habe durch mein Regal geschaut und festgestellt, ich habe sehr viele englische Spiele.
Ja, ich auch. Ich vergesse auch immer mehr, was eine deutsche Anleitung ist.
Ja. Aber mir sind eigentlich zwei Sachen eingefallen, jetzt nicht explizit Spiele. Ja, das eine ist unser guter Freund Ben von Frosted Games, wo ich ja auch seinen Prozess relativ gut mitgekriegt habe für so Spiele wie Dawn of the Sets und sowas, der nicht einfach nur, also das ist einer der Menschen, die sich meines Erachtens am weitesten engagieren und notfalls englische Anleitungen komplett durch den Kakao ziehen und immer besser machen. Ich habe jetzt gerade vor einem Monat mein englisches Frostpunk gegen das deutsche getauscht, einzig und allein, weil ich gesehen habe, was sie in der deutschen Übersetzung gemacht haben, dass sie da die Icons in die Texte eingefügt haben. Das Englisch war auch schon cool, also darf man nicht meckern. Aber das war wirklich ein Spiel, wo ich auf Deutsche gewechselt habe, weil ich wusste, dass es super sauber mit ein paar Zusatzgeschichten übersetzt worden ist von Frosted. Und die anderen, die mir eingefallen sind, ist Feuerland. Also ich habe nicht viel Feuerland-Spiele hier. Ich habe natürlich Berührung, weil wir die Solo-Varianten gemacht haben für Edge of Innovation und sowas. Aber ich kann mich nicht an eine Feuerland-Anleitung erinnern. Die schreiben die ja auch selber. Ne? Da geht es ja nicht nur um Übersetzung. Die sind immer so sauber. Ich kann mich da nicht erinnern, dass ich da irgendwo große Hänger hatte. Wahrscheinlich gibt's die auch. Aber das ist so beim Durchschauen durchs Regal, sind mir die aufgefallen.
Hast du als finale Worte noch irgendwas, was du angehenden ÜbersetzerInnen oder Verlagen mit auf den Weg geben willst in Bezug auf das Thema Übersetzungen? Famous last words from Linus.
Famous last words. Naja, ich glaube, ich habe die meisten Stolpersteine habe ich schon erwähnt. Die Verlage würde ich bitten, lieber etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und wirklich also in einen guten Übersetzer oder ein Team oder auch notfalls nochmal drei Lektoren zu investieren. Also einfach nicht. Also die großen Verlage machen das auch nicht. Ja, aber gerade so kleine Verlage oder Kickstarter-Leute, die dann sagen, ah, da spare ich mir das Geld, das geht selten gut aus. Genug Zeit lassen, sorgfältig arbeiten und halt wirklich mit Leuten auch arbeiten, die Spiele verstehen. Ich glaube, der große Vorteil ist halt, also bei mir jetzt zumindest und bei den Leuten, mit denen ich auch arbeite, das sind alles Leute, die Spiele verstehen und wissen, was sie dort übersetzen. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig.
Super.
Genau, Spieler, verzeiht, dass manchmal Fehler drin sind. Wir sind alle nur Menschen. So, das musst du jetzt noch sagen.
Das auf jeden Fall.
Der moralisch genau. auch an dich gerichtet. Ich weiß, dass es ärgerlich ist, aber wir geben uns alle sehr viel Mühe. Und
es ist so oder so, ganz ehrlich, es ist Meckern auf hohem Niveau in den allermeisten Fällen. Ne? Wir meckern über Kleinigkeiten, wir meckern halt auch einfach gern. Ne? Das sollte man auch nicht
vergessen. Wenn es unspielbar ist und gerade sowas ist, was du gesagt hast, wo du wirklich dann das Spiel falsch spielst, verstehe ich total. Wenn es mal ein Typo hier ist oder irgendein doppeltes Wort oder ein Kartentext überhängt, ja. Aber die restlichen 20.000 Wörter sind schön, weißt du? Da dürfen mal vier. Irgendwie so.
Genau, prozentual dann sehr, sehr, sehr geringer Anteil.
Ja.
Cool, Linus, dann vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Sehr spannend und ich hoffe auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen war das sehr interessant, aber ich bin sicher, dass ja.
Das von daher, hoffe ich auch.
Genau, von daher, wir kommen sicherlich mal wieder zusammen zu irgendeinem anderen Thema, zu einem der vielen spannenden Projekte, an denen du da immer arbeitest. Bin ich sicher, dass wir da nochmal voneinander hören.
Ja, hoffe ich doch.
Und ja, dann bleibt mir nur noch dir und euch allen da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend zu wünschen und spielt schön weiter und lest Anleitungen, gute Anleitungen natürlich, hoffentlich.
Bye.
Tschüss.
Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.